Als ich jünger war, habe ich im Fernsehen mal einen Film gesehen. Über ein Dorf, in dem gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein Zug voller Gefangener liegen bleibt und vergessen wird. Als wenige Tage später die Nachricht vom Kriegsende auch dieses Dorf erreicht, wissen die Bewohnerinnen des Dorfes nichts, mit dem Zug voller Menschen umzugehen. Sie wissen nicht, was sie mit diesen immer leiser stöhnenden und weniger werdenden Menschen machen sollen. Es scheint so, als hätten die Menschen im Dorf Angst vor den Menschen im Zug. Die Dorfbewohnerinnen wissen sich nicht anders zu helfen, als gemeinsam die Waggons in den nahegelegenen Wald zu schieben. Gerade so weit, dass der Zug voller Menschen nicht mehr zu hören und zu sehen ist. Aus den Augen, aus dem Sinn. Die hoffnungsvollen und gleichzeitig unerwünschten von Calais. Infos zur aktuellen Situation. Mitte März waren einige Aktivistinnen des Netzwerkes No Border in Calais, der kleinen französischen Hafenstadt am Ärmelkanal. Der Eurotunnel trennt Frankreich und Großbritannien. Mit dem Zug können Menschen mit den richtigen Papieren recht einfach vom Festland auf die britische Insel gelangen. Aus den unterschiedlichen Ländern und ihren Krisengebieten erreichen zahlreiche Migrantinnen Calais in Nordfrankreich. Calais ist für sie die letzte Hürde, die sie zu nehmen haben, um an ihrem Reiseziel Großbritannien anzukommen. Und das schon seit vielen Jahren. Aus den verschiedenen Gründen finden sich Migrantinnen in Calais ein, um ein neues Leben ohne Angst, Schrecken und Terror in Großbritannien zu beginnen. Manche der Migrantinnen sind schon seit Monaten unterwegs, stets ohne Rechte und abhängig von abwechselnden Schlepperorganisationen, die den Migrantinnen ihre mafiaähnlichen Strukturen aufpressen. Andere der Migrantinnen hingegen hängen schon seit Monaten in Calais fest. Grund ist die Grenze zwischen Calais und Dover. Die Grenze zwischen dem Festland und der Insel ist für sie am schwierigsten zu überwinden. In ihrer Not sind die Migrantinnen erfindungsreich. Sie klemmen sich zum Beispiel unter LKWs, die mit der Fähre nach Dover fahren. Manchmal springen sie sogar während der Fahrt auf ein LKW auf. Andere versuchen sich, schwimmend an eine Fähre zu hängen, die täglich den Ärmelkanal überqueren. Wie vielen dies schon mit Erfolg gelungen ist, ist unklar. Die Überwindung der Grenze zwischen Frankreich und Großbritannien bleibt nicht die einzige Hürde für die Migrantin in Calais. Der Tag muss sicher herumgebracht werden, damit in der Nacht erneut versucht werden kann, die Grenze zu überschreiten. Die Migrantinnen in Calais organisieren sich in ihren Nationalitäten bzw. nach ihrer Herkunft. Einige leben in besetzten Häusern in Calais, Squads genannt. So leben Menschen aus den Sudan, Somalia und anderen meist afrikanischen Ländern im so getauften Africa House. Leute aus Ägypten oder Palästina leben im Ägypten House. Menschen aus Afghanistan, Iran, Irak und kurdischen Gebieten hingegen leben im sogenannten Jungles am Rande der Stadt, in kleinen Zeltdörfern aus Paletten, Pappe und Plastikplanen. Die Migrantinnen haben keine Möglichkeit, Wäsche zu waschen und nur sehr selten können wenige von ihnen duschen. Hautkrankheiten sind ein generelles Problem. Die Jungles wurden dem Herbst über vermehrt von der Polizei geräumt, sodass es keine Bleibe für diese Menschen gab. Im Winter, wenn die Temperaturen unter 0 Grad sanken, öffnete die Stadt in allerletzter Minute eine Turnhalle zur Übernachtung. Wie die Calaiser Stadtverwaltung mit den Migrantinnen umgeht, die nach Großbritannien wollen und keinen Asylantrag in Frankreich stellen möchten, ist seit geraumer Zeit bekannt. Regelmäßig werden die Jungles und Squads geräumt. Herumlaufende Migrantinnen werden schikaniert. Darin beteiligt sind die städtische wie nationale Polizei, der Grenzschutz und polizeiliche Sondereinheiten. Ein ernstzunehmendes Problem stellt sich für die Migrantinnen, wenn sie festgenommen werden oder nach ihren nicht vorhandenen Papieren gefragt werden. Wer keine Papiere hat, muss seine oder ihre Fingerabdrücke abgeben. Sind die Fingerabdrücke einmal genommen, gibt es aufgrund der sichere Drittstaatenregelung für die Betroffenen keine Möglichkeit mehr, in Großbritannien einen Asylantrag zu stellen und somit dort endlich aus der Illegalität herauskommen zu können. Jede Festnahme, jede Kontrolle der nicht vorhandenen Papiere der Migranten bedeutet die Gefahr des Fingerabdrückenehmens. In meinem Kopf schwirrt das traurige Bild eines jungen Afrikaners, wie er in der Sonne sitzt und mit Schleifpapier intensiv seine Fingerkuppen bearbeitet. Später gesellt er sich ans Feuer, zeigt einem anderen Mann seine Hände oder betastet sie ausgiebig. Ich verstehe nicht, was sie sagen, doch es ist nicht nötig.
Eine Woche in Calais. Aktuelle Geschehnisse. Wir Aktivistinnen vom Netzwerk No Border erreichten Calais am 12. März. Die Lufttemperatur betrug 8 Grad Celsius, die Turnhalle mit ihren Notunterkünften war schon wieder geschlossen. In Ermangelung anderer Schlafplätze haben die afghanischen Paschtun, Iraker, Iraner und Kurden, es waren nur Männer, beschlossen, unter dem Vordach der Turnhalle zu schlafen. Wer sich dort nicht mehr hinquetschen konnte, schlief an der Wand einer Nachbarlagerhalle. Insgesamt dürften es um die 70 Menschen gewesen sein, die dort jede Nacht, nach ihrem missglückten Versuchen auf LKWs zu gelangen, ihren Schlaf fanden. Wenn sie Glück hatten, konnten sie sich mit gespendeten Decken und Planen vor dem Regen schützen. Aus der Entfernung von vielen hundert Kilometern ist es schwer, sich das vorzustellen. Konkret spielt sich das jeden Tag und jede Nacht ungefähr so ab. 70 Personen schlafen auf einem Fleck in Calais. Die 70.000 Bürgerinnen der Stadt ignorieren dies gekonnt. Nicht einmal Kinder auf dem Heimweg von der Schule werfen noch einen Blick auf die Menschen mit ihren Decken und Planenbergen. Es herrscht Schweigen über dieses Problem. Meiner Meinung nach bedrückendes Schweigen. Die ersten Tage, die wir in Calais verbrachten, waren recht ruhig. Die üblichen Schikanen, die üblichen Festnahmen, das Stadtbild wird dominiert von der Polizeipräsenz an jeder Ecke. Nachts kehren MigrantInnen von ihren gescheiterten Versuchen zurück, die sie über die Grenze bringen sollten. Sie rennen, gejagt von der Polizei, die sich einen Spaß daraus macht, Gruppen von ca. 20 Menschen vor ihrem Auto herzutreiben, wie eine Herde aufgescheuchter Tiere. Dienstag. Graffiti als Vorwand für Festnahmen. In der Nacht von Montag auf Dienstag beschlossen einige der Paschtun, am nächsten Tag in Hungerstreik zu treten. Als Gründe nennen sie das ungenießbare Essen bei der täglichen Essensausgabe und die Festnahmen der Polizei auf dem Weg zu den Essensausgaben. Obwohl nicht staatliche Organisationen und Polizei Absprachen trafen, dass an Essensausgaben ungehindert teilgenommen werden dürfte. No-Border-AktivistInnen informierten auf Bitte der MigrantInnen die lokale Presse und unterstützten sie mit Material beim Malen von Transparenten mit ihren Forderungen. Eines von den MigrantInnen gemalten Demo-Banner lautete so ehrlich: Every time police problem. Einige der Spraydosen wurden jedoch zweckentfremdet und verschönerten kurze Zeit später die herumliegenden Häuserwände. Die Sprayaktion gab der Polizei zum Anlass, an diesem Tag wiederholt MigrantInnen bei der Turnhalle festzunehmen. Unter dem Vorwand, die schuldigen Sprayer festnehmen zu wollen, zählten sie 20 MigrantInnen regelrecht ab und verfrachteten sie in Polizeibusse. Dies war die erste größere Polizeiaktion, die wir seit unseres Aufenthaltes mitbekamen. Von da an rissen die Begegnungen mit der Polizei inklusive der Festnahmen nicht mehr ab. Die Festgenommenen wurden am gleichen Tag noch freigelassen, doch kamen wenige Stunden später Beauftragte der Stadt und sperrten einen Durchgang zum Gelände hinter der Turnhalle mit Gittern ab. Dadurch wurde dieses Gelände, auf dem sich immer noch MigrantInnen aufhielten und nachts schliefen, zu einer Mausefalle mit nur einem Ausgang. Um gegen die Festnahmen zu protestieren, fuhren einige der No-Border-AktivistInnen zum Abschiebeknast im Nachbarort Coquel. An der Hinterseite des Gebäudes zeigten wir unsere Banner und machten auf uns aufmerksam, um von den Menschen im Gefängnis gehört und von den Schreibtischtätern in ihren Büros gesehen zu werden. Einige schauten aus ihren Zellen, ein kurzer Sprechchor aus dem Hof kam zur Antwort. Nur kurze Zeit später zeigte Polizei ihre Präsenz und hinderte uns am Weggehen. Identitätskontrollen einer Aktivistin wurde zu Boden geworfen und durchsucht. Die befehlshabende Polizistin, die wir schon bei der Festnahme am Morgen kennengelernt hatten, machte einen strengen und schlecht gelaunten Eindruck. Vor allem nachdem sie unser Transpi No Borders gelesen hatte und daraufhin meinte, uns eindeutig der No Border Gruppe zuordnen zu können. Das Polizeiaufgebot betrachteten wir als angemessen. Zwei vollbesetzte Kleinbusse und zwei Polizeiautos für 6 Aktivistinnen. Sie geleiteten uns nach den Kontrollen zur Straße zurück, hinderten uns jedoch daran, unsere Autos zu holen. Nach Diskussionen und Befragen eines Diensthöheren war es dann doch möglich, unsere Autos zu holen. Allerdings wurden die Aktivistinnen eines Autos den ganzen restlichen Tag von einem Polizeibus verfolgt, auch als die Gruppe aus dem Auto zu Fuß unterwegs war. Als der Abend dämmerte, konnte die polizeiliche Überwachung abgeschüttelt werden. Diese Aktion von seitens der Polizei kann als ein eindeutiger Einschüchterungsversuch bewertet werden. Zur gleichen Zeit wurde eine andere Aktivistin am Besuch eines Freundes in Abschiebehaft gehindert, mit der Begründung, sie sei No Border und weil ein Polizist sie von den Festnahmen am selben Morgen her wiedererkannt hatte. Nach 3 Anläufen und letzten Endes durch Hinzuziehen eines Anwalts musste dem Besuch stattgegeben werden. Another place.